Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 18. Oktober, Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 28 Minuten.
Die Apostelgeschichte ist ein Bericht oder sind Erzählungen, wie die erste Urgemeinde entstanden ist in Jerusalem und wie es dann mit der Ausbreitung der Gemeinden weitergegangen ist. Es ist aber kein geschichtliches Werk, wie man es heute vielleicht schreiben würde. Kirchengeschichten gibt es auch, da wäre allein dieser Teil viele, viele Kapitel lang, sondern es wird aus der Sicht von Lukas geschrieben und mit dem Schwerpunkt von Petrus und Paulus. Das sind so die beiden Hauptpersonen, die da vorkommen. Viele andere Dinge, wo wir gerne wüssten, wie ist das da gegangen, die finden wir da nicht. Und es ist zwar ein historischer Bericht, natürlich, es wird wiedergegeben, was passiert ist, aber es hat auch immer ein Ziel. Es soll uns nämlich bis heute sagen, wie Gemeinde leben und wie Gemeinde wachsen kann, wie Gemeinde gelebt wird. Wir sollen uns an vielen, was wir da sehen und lesen, ein Beispiel nehmen. Ganz kurz nochmal einen inhaltlichen Überblick. In den ersten 7 Kapiteln geht es um die Höhen und Tiefen der Gemeinde in Jerusalem, also wie es losgegangen ist und was sie so erlebt haben an schönen und schwierigen Dingen. Und dann in den nächsten Kapiteln, 8-12, ist so ein Übergang zur Heidenmission, so kann man das nennen, in Anführungszeichen. Heiden sind also keine besonders schlimmen Leute oder Barbaren oder sowas, sondern das sind einfach nicht Juden, das sind Heiden damals gewesen, die Nationen oder die Griechen, also Leute, die nicht jüdischen Glaubens waren. Dass das einen Übergang gibt, bis es dann ab Kapitel 13 mit Paulus in die weite Welt geht und wir ihn dann begleiten bis nach Rom, wo er dann im Zentrum der Welt, zumindest der damaligen politischen Welt, angekommen ist. Wir wollen uns heute an dieser Stelle, wollen wir einsteigen, also gerade an diesem Übergang, gerade wo es von der Gemeinde in Jerusalem weitergeht. Es schließt damit die ersten sieben Kapitel, dass der erste Märtyrer der Gemeinde da ist. Also Stephanus wird umgebracht, durch Steinigung ermordet, und damit schließt dieser erste Teil. Märtyrer ist eigentlich das Wort für Zeuge, und Stephanus ist so der erste Zeuge, der für seinen Glauben umgebracht wird. Und dann steigen wir ein in Kapitel 8. Die ersten 4 Verse, die wollen wir uns heute anschauen, zumindest in Auszügen. Saulus, oder später wird er dann Paulus genannt, war völlig einverstanden mit der Hinrichtung von Stephanus. An diesem Tag begann für die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung. Mit Ausnahme der Apostel zerstreuten sich alle über das Gebiet von Judäa und Samarien. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine große Totenklage für ihn. Aber Saulus wollte die Gemeinde vernichten. Er ließ die Häuser durchsuchen, Männer wie Frauen abführen und ins Gefängnis werfen. Die über das Land zerstreuten Glaubenden zogen umher und verkündeten die gute Nachricht. Jetzt wäre es spannend, hier über Saulus nachzudenken oder Paulus, wie er sich weiterentwickelt hat oder wie das da war mit den Aposteln, die zurückgeblieben sind in Jerusalem. Wir wollen aber einen Schwerpunkt setzen, uns nur diesem kleinen Ausschnitt daraus zuwenden, nämlich wo es um die Gemeinde geht. Die Gemeinde in Jerusalem, die jetzt zerstreut wird. Und wir lassen Paulus und alles andere mal für heute Morgen zur Seite. Also die Gemeinde in Jerusalem nach dieser Ermordung von Stephanus beginnt eine Verfolgung. Also das erste Mal, dass es nicht nur Schwierigkeiten mit den Behörden gab, das war vorher auch immer wieder mal so, sondern dass jetzt irgendwie alle betroffen sind, dass alle in Gefahr sind. Und dann steht hier, dass sie sich zerstreuten in das Umfeld. Judäa ist das Land direkt um Jerusalem und Samarien ist ein bisschen weiter nördlich. Also sie zerstreuten sich in die umliegenden Städte und Dörfer. Das Wort, was wir für dieses Zerstreuen in der Sprache, der griechischen Sprache, also in der das Neue Testament geschrieben wurde, lesen, das heißt diaspeiro, und daraus ist das Wort entstanden, oder das Substantiv gibt es dazu, Diaspora. Und das kennen wir, das haben wir schon mal gehört, Diaspora, so bezeichnet man bis heute jüdische Gemeinden, die außerhalb von Israel leben. Also nach 70 nach Christus, nachdem der Tempel zerstört wurde, wurden die Juden ja noch einmal zerstreut in alle Welt, und so spricht man von der Diaspora. Aber im Neuen Testament gibt es das auch, dass hier zum Beispiel im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, direkt am Anfang, Petrus schreibt, Petrus Apostel Jesu Christi an die Auserwählten, die als Fremdlinge in der Zerstreuung leben, und da steht dann im Original in der Diaspora leben. Also dieses Zerstreutsein, überall in alle Welt sich wiederfinden, das ist hiermit ausgedrückt. Sie zerstreuten sich alle, lesen wir in dieser Übersetzung, haben wir gerade gehört. Das ist in der Basisbibel so übersetzt. Vielleicht hast du das so ein bisschen im Ohr und denkst, das habe ich doch irgendwie in meiner guten alten Lutherbibel etwas anders gelesen. Oder wenn du es mit Luther nicht so hast, ich habe hier mal als Alternative die Elberfelder mitgebracht. Da steht dann tatsächlich, sie wurden zerstreut. Also sie haben sich zerstreut oder sie wurden zerstreut. Das ist mir zumindest aufgefallen und ich habe mich überlegt und mir Gedanken gemacht, wie kommt es dazu? Und dann mal im griechisch-deutschen Wörterbuch nachgeguckt, wie sich das dann so gehört, um nachzulesen. Und da steht etwas sehr Schönes. Dieses Wort diaspero, also dieses Wort passiv von sich zerstreuenden Gemeinden. Das ist irgendwie beides zugleich. Das hat der Mann, der das damals rausgefunden hat, schön übersetzt. Das ist irgendwie sowohl als auch. Wenn ihr mal überlegt, dieses Wort ist tatsächlich schillernd. Stellt euch mal vor, ihr sitzt in einer Drohne, das kann man heutzutage ja schön selber machen, und fliegt über einer Menschenmenge, die vielleicht in einem Konzert ist oder sowas, oder eine Demonstration. Und dann ist die zu Ende. Und dann laufen alle Leute auseinander. Von oben sieht man richtig, wie die sich so nach und nach verteilen. Jeder von denen, die da wegläuft, sagt sich, oh, ich gehe zur U-Bahn, ich gehe zu Fuß, ich nehme ein Fahrrad. Also jeder entscheidet sich jetzt, woanders hinzugehen. Aber von oben sieht das so aus, als wenn das ja, so passivisch passiert, als wenn die Menge zerstreut wird. Es ist immer beides. Also zerstreuen ist so etwas, jeder denkt, ich gehe jetzt, aber alle zusammen bilden sowas wie ein Netzwerk. Deswegen ist dieses Wort so wohl als auch zu übersetzen. Aber im Neuen Testament, nicht nur, auch in der ganzen Bibel, wenn ein Passiv gebraucht wird, ohne dass deutlich ist, wer da handelt, an denen da was passiert, ist das immer ein Hinweis darauf, dass Gottes Handeln hier mitschwingt. Also es wird das Subjekt nicht genannt, also derjenige, der da handelt, wird zwar nicht genannt, aber das Passiv heißt, eigentlich handelt auch Gott hier. Gott ist hier mit unterwegs. Also wenn sie hier zerstreut wurden, Gottes Handeln dahinter steckt, weil eine Verfolgung ist, die das ja ausgelöst hat, dann drängt sich die Frage auf, hat Gott denn diese Verfolgung geschickt? Hat Gott dafür gesorgt, dass die Gemeinde aus Jerusalem rausgeschmissen wird, damit sie sich zerstreuen? Diese Frage drängt sich auf, denn es passiert ja was durchaus Positives dadurch. Denn sie gehen los aus ihrem heimlichen Jerusalem, wo sie sich wohlfühlen, hinaus und fangen an, hier erstmal in Judäa und Samarien, die gute Nachricht von Jesus Christus zu verkünden. Also das Evangelium weiterzusagen. Was sie sonst nicht gemacht hätten, da wären sie ja in Jerusalem geblieben. Also steckt dahinter Gottes Handeln? Das ist natürlich schwierig zu beantworten, so eine Frage. Also einerseits, ja, wird das hier deutlich. Andererseits wird man sagen, Verfolgung ist ja nun nicht unbedingt was, was positiv ist. Also wenn es nur darum geht, dass man mal vielleicht den Ort ein bisschen wechseln muss für eine kurze Zeit, dann geht das. Aber oft genug werden Menschen verfolgt bis dahin, dass ihr Leben gefährdet ist, dass sie fliehen müssen in andere Länder, dass sie alles Mögliche machen müssen. Und dann zu sagen, das hat jetzt Gott gemacht, das wollte der so. Ach, es ist immer ein bisschen schwierig mit dem Leiden. Diese Frage nach dem Leiden ist nicht klar zu beantworten. Also wie kann Gott das zulassen oder kann Gott sowas sogar wollen, dass da Verfolgung geschieht? Auf der einen Seite kann man sagen, vom Ende her, ja, es hat sich etwas Gutes daraus ergeben. Jetzt in diesem Fall wurde das Evangelium verkündet an Orten, wo es sonst nicht der Fall gewesen wäre. Andererseits, wenn jemand Not hat und leidet, vielleicht auf der Flucht ist, und man sagt ihm, ja, das ist Gottes guter Wille über deinem Leben, dann kann das auch ziemlich schnell ziemlich zynisch werden. Also weil man das Leid, in dem ein Mensch sich im Moment befindet, nicht ernst nimmt. So tut, ja, du musst alles und wer weiß, wozu es gut ist. Es ist immer beides. Im Glauben, im Vertrauen auf Gott kann man auch in den schwierigen Lebensphasen einen Sinn erkennen, eine Linie erkennen. Das muss nicht so sein, aber es ist ganz oft so. Aber dann oft auch erst im Rückblick und nicht während man drin steckt. Also hier kann man schon so sehen, dass Gott das mit bewegt hat, dass er diese Verfolgung genutzt hat. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, Gott hat da eine Verfolgung geschickt damit. Das wäre sehr, sehr eigenartig. Also die Leute ziehen los, die dort zur Gemeinde in Jerusalem gehört haben. Wie viele davon waren, wissen wir nicht. So ein paar sind auch da geblieben. Also die Gemeinde hat sich nicht komplett aufgelöst. Die ist auch später noch da vorhanden. Aber sie gehen erstmal aufgrund dieses Drucks. Und nun gibt es noch einen spannenden Hinweis, was dieses Wort Zerstreuen angeht, was ja hier so richtig ins Auge springt. Das hatten wir auch schon ab und zu mal gesehen, wenn wir biblische Texte lesen, dass es so manche Begriffe gibt, die kommen dann immer wieder und dann muss man schauen, oh Moment, ist vielleicht mit dem Begriff was? Tatsächlich, dieses Wort Zerstreuen im Griechischen hat von seiner Wortwurzel, kommt das aus der Landwirtschaft. Eigentlich heißt dieses Wort Aussäen, also dieses Dia am Anfang, ist immer so eine Vorsilbe, verstreuen könnte man das auch übersetzen. Es hat was mit Säen zu tun, dieses Wort. Also sie werden zerstreut, könnte man auch übersetzen mit sie werden ausgesät. Und das hat dann noch einen anderen Aspekt. Zerstreut heißt nur, das ist nur eine Beschreibung, dass da in Zeit und Raum was passiert ist. Also die haben den Wohnort gewechselt oder den Aufenthaltsort gewechselt. Sie sind zerstreut irgendwohin. So wie der Sämann seine Körner da aussät, dann macht er das zwar auch ganz bewusst, aber wo der einzelne Korn hinfliegt, das weiß er nur nicht so genau. Daher kommt dieses Bild. Es wird zerstreut. Wenn etwas ausgesät wird, dann besteht darin gleichzeitig noch ein Ziel. Denn man sät ja nicht nur aus, um die Körner zu zerstreuen, damit sie dann irgendwo mal woanders sind, weil sie einem zu Hause in einem Sack zu viel sind und die sollen mal einfach verstreut werden, sondern man möchte, dass daraus Frucht entsteht. Wenn also jetzt hier die Gemeinde zerstreut wird und sich verteilt, dann kann das auch ein Hinweis darauf sein, dass sie an vielen Orten Frucht bringen können, wo sie vorher nicht gewesen sind. Dann wäre also dieses Zerstreuen nicht nur ein räumlicher Vorgang, sondern ein geistliches Geschehen, weil die Menschen kommen an andere Orte, die Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu, um dort das Evangelium zu verkünden, dass dort Frucht entsteht, Menschen zum Glauben kommen. Es hätte dann noch einen ganz anderen Aspekt. Wollen wir uns das mal ganz kurz vor Augen führen, eine kleine Zusammenfassung. Also was jetzt die Gemeinde in Jerusalem angeht. In den ersten Kapiteln ist eine erste Phase, wo sich die Gemeinde so in ihrem Alltag eingefunden hat. Es gibt schöne Ereignisse, Taufen, viele kommen zum Glauben. Und es gibt auch Schwierigkeiten mit den Behörden vor allen Dingen. Und dann bis hin zu dem dramatischen, dass also der Stephanus umgebracht wird. Und durch diese Ermordung von Stephanus wird eine Verfolgungswelle ausgelöst. Es wird uns nicht gesagt, warum eigentlich, was das miteinander zu tun hat, sondern nur, dass das so passiert. Und dann zerstreuen sich die Geschwister in das Umland nach Judäa und Samarien. Das haben wir uns jetzt gerade bewusst gemacht. Und was passiert dadurch? Sie verkünden das Evangelium von Jesus Christus eben nicht mehr nur in Jerusalem, sondern im Umfeld, in Judäa und Samarien. Und von dem Blickwinkel, von dem, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, dem Lukas, der das ja viel, viel später erst aufgeschrieben hat, der sagt, in diesem ganzen Vorgang leitet Gott eine neue Phase für die Gemeinde Jesu ein, hin zur Heidenmission, also immer in Anführungszeichen diese Heiden, also zu den nicht jüdischen Völkern. Das kann man vom Rückblick aus sagen, dass Gott diese Verfolgung in dieser Weise genutzt hat. So, das wäre jetzt ein kleiner biblischer Geschichtsunterricht, den wir uns angeschaut haben. Aber ich hatte am Anfang gesagt, die Apostelgeschichte, wie alle anderen Bücher in der Bibel auch, sind nicht nur dazu geschrieben, dass man das jetzt zur Kenntnis nimmt und sagt, aha, wieder was gelernt, sondern es soll uns immer etwas zu sagen haben. Als Gemeinde spreche ich uns heute Morgen an und deswegen schieben wir mal eine Folie darüber, nämlich die Folie von uns heute. Wir leben hier als Gemeinde jetzt hier in München-Perlach oder auch jede andere Gemeinde 2020. Und wir hören das heute, diesen Text. Was hat uns das zu sagen? Und ich will mal versuchen, das für unsere Situation zu übertragen. Also, wir auch haben nicht nur eine erste Phase, sondern wir haben als Gemeinde hier an diesem Ort schon eine etwas längere Geschichte. Seit den 70er, 80er Jahren gibt es hier eine Geschichte. Und wir haben eine gewisse Routine entwickelt mit unserem Gemeindeleben. Nur normalerweise weiß man, Sonntag Gottesdienst und dann über die Woche gibt es ein paar Veranstaltungen oder monatlich wiederholen sich die Veranstaltungen. Man weiß, wie das so läuft. Man gibt sein Kollektchenkörbchen am Sonntag durch die Reihen. Also all diese Dinge waren gut eingespielt. Es gab schöne Ereignisse. Menschen sind zum Glauben gekommen und Taufen. Es gab auch schwierige Situationen. All das hat unser Gemeindeleben ausgemacht und so haben wir unser Gemeindeleben gestaltet. Jetzt gab es oder gibt es Gott sei Dank keine Verfolgung und auch keinen Stephanus. Aber Corona brachte den Lockdown im Frühjahr und dann ab dem 10. Mai ein sehr reduziertes Leben hier in unserem Gemeindehaus. Bis heute, wenn wir uns so umschauen, zu besten Sonntags- und Gottesdienstzeiten hätte ich heute Morgen Depressionen, wenn ich mir das hier so anschaue, wie wenig wir sind. Ich sage, was ist los? Aber im Moment freut man sich einfach über jeden, der da ist und dass jeder sich auf den Weg gemacht hat. Also das Gemeindeleben hat sich sehr reduziert im Gemeindehaus. Also immer, wenn wir hier irgendwas haben bis heute, müssen wir fragen, können wir das, dürfen wir das, geht das überhaupt? Und wir haben uns auch zerstreut. Zwar nicht in alle Länder hier rund um München herum, aber wir haben uns zerstreut in unsere Wohnungen, an die Telefone und die Videobildschirme oder Internet und was wir alles so wahrnehmen. Wir haben uns zerstreut als Gemeinde. Wir haben nicht mehr, und wenn es gefühlsmäßig ist, diese Punkte, wo wir uns treffen können, einfach so, wo wir uns anrufen, sagen, komm, wir kommen zusammen, wir treffen uns, es ist alles gut. Nein, das geht im Moment nicht. Wir leben zerstreut in unseren Häusern, in unseren Wohnungen, sehr persönlich für uns. Man kann miteinander telefonieren. Manche unserer Geschwister haben wir seit März oder Februar nicht mehr gesehen. Man telefoniert miteinander, man hat zwar Kontakt miteinander, aber dass man sich sehen kann, das funktioniert nicht mehr so richtig. Da sind wir sehr vorsichtig und das ist ja auch gut so. Und jetzt wird's spannend. Wie übertragen wir den nächsten Punkt? Dadurch verkünden wir das Evangelium von Jesus Christus ganz neu in unserem Lebensumfeld. Durch diese neue Chance, diese neue Veränderung, die sich von außen in unserem Leben ergeben hat. Da sage ich gleich was dazu. Und vielleicht werden wir dann im Rückblick, wenn irgendjemand dann mal eine Gemeindechronik schreibt, seine Apostelgeschichte von unserer Gemeinde schreiben, damals 2002, da hat Gott diese Corona-Geschichte genutzt, um eine ganz neue Phase für unsere Gemeinde hin zur, jetzt in ganz, ganz dicken Anführungszeichen, Heidenmission einzuleiten. Also, dass wir uns ganz neu den Menschen zuwenden konnten, die nicht normalerweise in unserer Gemeinde gewesen wären, wenn es alles so weitergegangen ist. Das Letzte wird erst die Zukunft zeigen. Das kann man im Moment nicht sagen, ob das so ist, ob daraus etwas Gutes wird im Sinne von missionarischem Leben, Hinwendung in unsere Welt. Das tut Gott oder tut er anders, als wir das vielleicht erwarten. Da können wir jetzt noch gar nichts zu sagen. Das können wir erst im Rückblick. Aber dieser Punkt hier, wie könnte das gehen? Wie könnten wir diese Corona-Geschichte, die ja kein Ende nimmt erstmal, wie können wir sie positiv angehen? Also im Sinne von, das nehmen wir als Chance für etwas Neues. Wir sind nicht nur reaktiv, also dass wir immer nur reagieren auf das, was jetzt gerade von der Landesregierung verlautbart wird, sondern wir wollen es nutzen. Wir möchten gerne, dass das Evangelium in dieser Situation verkündet wird. Ich habe mich gefragt, wie könnten wir die gute Nachricht Corona-gemäß weitersagen? Also ist da etwas Neues, etwas, was wir anders sagen könnten als im Moment? Und da begibt man sich jetzt auf ziemlich dünnes Eis, denn ich habe, vor einiger Zeit habe ich mal so ein Traktat bekommen, wo also jemand meinte, aufschreiben zu müssen, dass Corona eine Strafaktion Gottes ist. Gott schickt eine Strafe über diese Welt oder speziell über Deutschland war das, glaube ich, sogar, weil wir alle so gottlos sind. Ich habe das gelesen, habe mich aufgeregt und habe gedacht, ja und was soll das? Soll ich mich jetzt hinstellen in unsere Stadt und verkünden, ihr Sünder kehrt um? Und angenommen, es würde so sein wie bei Jona und Ninive und alle würden umkehren, dann ist Corona weg oder was? Dann auf einmal ist alles wieder gut? Also irgendwie erschließt sich mir das nicht. Und ich finde es jedes Mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal gibt es mir einen Stich ins Herz, wenn ich irgendwelche Berichte in den Tagesschau sehe oder in den Nachrichten lese von irgendwelchen Anti-Corona-Demos und da sind irgendwelche Christen, die da was mit Jesus da hochhalten. Und ich denke, was haben die da zu suchen? Es ist so ein Unsinn, das gibt es überhaupt nicht. Also es gibt in dem Sinne keine Corona-gemäße Botschaft, dass wir sagen könnten, das ist ein Strafgericht Gottes über diese Welt oder sonst was. Das erschließt sich mir zumindest überhaupt nicht. Sollte Gott tatsächlich uns hier in Deutschland ermahnen wollen mit dem Risiko, dass Millionen von Menschen in Drittweltländern einfach so dabei draufgehen, damit wir hier was lernen oder so. Also das ist mir eine Logik, die sich mir nicht erschließt. Also deswegen, so würde ich das nicht anpacken. Sagen, Corona, deswegen muss ich dir das so und so sagen. Sondern die Situation kann Gott nutzen, damit wir in Bewegung gesetzt werden. Das ist ein großer Unterschied. Wir können neu in Bewegung gesetzt werden. Also grundsätzlich ist es so, dass wir das Evangelium so weiter sagen in diesen Tagen, wie wir das immer tun. In unserem Leben oder nicht tun? Das ist die Frage, die sich natürlich jeder nur persönlich stellen und stellen lassen kann. Wie mache ich das denn eigentlich, dass ich das Evangelium, die gute Nachricht, dass Jesus für mich da ist, dass er für mich gestorben und auferstanden ist, ein neues Leben, dass ich das weitergebe an andere? Wie mache ich das eigentlich? Ich denke, wenn ich mich anschaue und wie ich uns, soweit ich kennenlerne, durch unsere Lebensgestaltung. Also die wenigsten von uns sind Leute, ein paar sind es auch, das ist sehr erfreulich, die so den Mut haben, jeden einfach so anzusprechen oder irgendwie was. Das liegt vielen nicht. Aber dass wir unser Leben gestalten im Vertrauen auf Jesus, dass man also in der Art und Weise, wie wir unser Leben führen, ablesen kann, dass wir eine Basis haben, im Vertrauen auf ihn unterwegs zu sein, die anders ist als sonst. Nun gibt es viele Leute, die vorbildlich gut ihr Leben gestalten. Deswegen meine ich, dass das nicht genügt, sondern dass das erläuternde Wort dazu kommen muss. Also wenn ich gefragt werde, warum lebst du so, oder wenn ich davon berichte, dann kann auch deutlich werden, weil ich Jesus vertraue, weil ich bete, weil ich mich in seine Hand gehalten weiß. Wenn wir das jetzt in unsere Situation übertragen, dann kann ich uns da eigentlich nur eine Frage stellen, die jeder für sich persönlich beantwortet. Ist es denn so, dass mein Glaube meine Lebensgestaltung prägt, erkennbar prägt oder zumindest im Gespräch, dass ich das deutlich machen kann? Gehe ich anders um mit Zukunftserwartungen? Schiebe ich Panik, weil ich nicht weiß, was morgen übermorgen kommen wird? Merkt man das, dass ich kopfloser und kopfloser werde? Oder wie ist das mit meinem Sicherheitsbedürfnis? Überstrahlt das alles, was ich tue und sage, dass ich mich in Sicherheit bringen muss? Dass ich niemanden mehr begegnen kann, dass ich mich einschließe in mein Haus oder was auch immer, nur damit mir nichts passieren kann? Ist das der Maßstab meines Umgangs? Ich rede jetzt nicht für einen leichtfertigen Umgang. Das ist gar keine Frage, dass man das macht, was nötig ist. Ihr wisst, was alles die einzelnen Maßnahmen sind. Aber ist das die Maßgabe meines Lebens? Oder wenn es noch dramatischer wird, wie gehe ich mit Krankheit und Tod um? Strahlt mein Glaube auch in diese Fragen? Dass ich weiß, ja, ich verhindere, soweit das geht, dass ich krank werde. Ich werde auch nicht leichtfertig mich in Todesgefahr bringen. Aber ich weiß, das ist nicht das, was mein Leben bestimmen soll. Sondern, ich habe es mal genannt, Zuwendung zu anderen hat immer ein Risiko in diesen Tagen. Unsere Frau Bundeskanzlerin hat gestern noch mal eindringlich ermahnt, dass wir doch alle sozialen Kontakte kürzen sollen, soweit das irgendwie geht. Das ist auch richtig. Da kann ich sie nur unterstützen. Aber ist das alles? Gibt es nicht die Notwendigkeit zu sozialen Kontakten, auch wenn ich vielleicht ein Risiko für mich selber damit eingehen muss? Ich will jetzt nicht sagen für jemand anders. Das kann man ja hoffentlich mit Masken anderen verhindern. Wie gehe ich damit um, dass wir natürlich mehr denn je alleine sind? Und das sage ich besonders denen, die auch alleinstehend sind. Ist das ein Trost zu wissen, dass Jesus da ist? Dass ich zwar alleine bin, aber nicht in dem Sinne einsam, weil ich mit Jesus im Gespräch sein kann und auch Kontakte pflegen kann. Das sind Fragen, die möchte ich gar nicht für dich beantworten. Muss sie mir selber stellen, mich damit auseinandersetzen. Aber ich bin überzeugt davon, dass unser Glaube einen Unterschied ausmachen kann, wie wir damit umgehen. Und dass so auf die Weise eine Chance darin liegt. Wir gestalten unser Leben vielleicht etwas anders, im Vertrauen auf Jesus, sodass andere das sehen können und miterleben können. Also in diesem Sinne sind wir nur zerstreut in unsere Häuser, weil das so sein muss im Moment, weil das einfach so diese Corona-Pandemie nötig macht und das ist auch nicht zu verhindern? Oder sind wir auch ausgesät? Also ist das eine Chance, dort wo wir leben, in unserer Nachbarschaft, in unseren Beziehungen, die wir haben, etwas deutlich zu machen? Dass wir nämlich aus dem Glauben leben, dass wir auch in dieser Situation aus dem Glauben leben. Vielleicht ist das dann so, dass wir das im Nachhinein feststellen können, die über Stadt und Land ausgesäten Glaubenden verkünden die gute Nachricht, dass das auch für uns so gilt. Und verkünden heißt nicht zuerst, dass ich Leute anpredige, ich hoffe, das ist deutlich geworden, sondern dass ich meinen Glauben lebe, mein Vertrauen lebe und dass das deutlich wird. Ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir mit allen Schwierigkeiten, die wir haben, diese Corona-Geschichte immer wieder zu gestalten und irgendwie damit umzugehen. Und das ist nicht einfach, also das ist gar keine Frage. Dass wir es aber trotzdem auch als eine Chance sehen, dass Jesus uns vielleicht mehr, als es sonst gewesen wäre, an unseren Wohnort in die Beziehungen setzt, die wir leben. Weil wir jetzt gar nicht so viel Zeit haben, uns in der Gemeinde zu treffen und da irgendwie viel loszumachen, was ja auch immer wieder sehr zeitintensiv ist. Dazu möchte ich uns ermutigen, diesen Blickwinkel zu gewinnen und den dann auch zu leben. Gott segne uns darin. Amen.